Liebe Gäste des Chemnitzer Linux-Tags, freuen Sie sich jetzt auf den Vortrag von Alexander Schreiber zum Thema Bye-bye Plastikruder. Ich bin mal gespannt, von was er sich verabschiedet.
Ich brauche noch eine kleine Sekunde. Sofort fertig. Ja, okay. Gut. Das Thema Bye-bye Plastikruder. Mein Ruder gehört auf mein Kommando. Und müssen nicht mehr sehen. Worum geht's? Also in kurzer Übersicht erstmal definieren, was ist überhaupt ein Plastikruder? Was meine ich damit? Und stimmt. Danke. Okay, tun soll jetzt ein bisschen besser sein. Und warum ist das ein Problem? Gut, wir haben ein Problem, müssen wir was machen. Was gibt es denn Alternativen? Hardware, Software? Nachdem wir uns das angeschaut haben, krempeln wir die Ärmel hoch, machen dann die Arbeit und schauen wir, was wir machen. Router, Routerbefreiung, Wi-Fi Access Point. Fangen wir an. Also ich bin seit ungefähr 20 Jahren, hantiere ich ein bisschen mit Linux, arbeite in Zürich seit einer Weile und habe auch ein oder zwei oder auch mehrere Computer zu Hause. Wie vielleicht der eine oder andere hier auch. Plastikruder. Da haben wir zum Beispiel zwei schöne Exemplare. So die kleinen Kistchen. Auf das Bild kommen wir nachher nochmal zurück. Zur besonderen Beachtung möchte ich mal hier diese Ecke sehen. Ich weiß nicht, ob man es liest. Wir kommen nachher nochmal drauf zurück. Das sind so diese kleinen, kompakten Plastikkistchen, die da irgendwo in fast jedem Haushalt rumstehen, wo an dem einen Ende ein Kabel in die Wand geht und am anderen Ende fällt da Internet raus. Brauchen kaum Strom, sind leise, machen keinen Krach, man sie vergisst zu schnell, kommen meistens vom Provider und sind kostenlos. Und meistens reicht es auch, was sie können. Ich meine, am einen Ende kommt ein Telefonkabel rein oder sonstiges, am anderen Ende kommt Internet raus. Mehr will man eigentlich nicht, oder? Die sind auch meistens schon fertig konfiguriert, man muss nicht mehr viel machen. Und um die zu benutzen, ja, muss man eigentlich nicht wirklich was wissen. Mal steckt mal einer ein, kommt der Techniker, dann geht das Ding. Hinstellen, Zugangsleitung rein, alles fertig, alles wunderbar, oder? Vielleicht nicht. Zum einen sind die Dinger meistens natürlich auf dem Heimanwender ausgelegt. Das heißt, so, was macht man? Im Web rumbrausen, Videostreams angucken, ein bisschen Online-Gaming. Vielleicht, wenn es sowas wie eine Fritzbox ist, noch Ersatz vom Telefon, dass man halt da keine Telefonanlage mehr hat, da gibt es ja keinen analogen Anschluss oder ISDN, sondern das geht dann alles über Voice-over-IP. Und als obendrein noch Bonus, vielleicht noch irgendwelche Speicher- und Cloud-Funktionen und sowas. Bei den interessanten Funktionen wird es dann wieder dünn, wie vielleicht, man hätte vielleicht eine VPN-Kopplung, man hätte vielleicht einen Remote-Zugang über SSH, dass man halt auf den Außen mal draufkommt, auf die eigenen Systeme. Und möchte vielleicht auch an den Paketfilterregeln direkt drehen, statt sich das im Web-UI so zurechtzuklicken unter den Ideen, die da die Leute hatten. Ja, es ist jetzt nicht so eine Katastrophe, das ist einfach nur ein bisschen lästig. Kann man irgendwie mit leben. Aber es kommt schlimmer. Was man sich mit den Dingern nämlich einfängt, sind Sicherheitslücken im Familien- und Großverbraucherpaket. Das fängt damit an, dass sind diverse Dienste im Betrieb, von denen man im Allgemeinen gar nichts ahnt. Das fängt an mit Universal Plug-and-Play-Diensten, die man vielleicht gar nicht braucht, File-Sharing-Diensten und sonst was. Die Software-Versionen sind, wie eigentlich immer in diesem Bereich, irgendwas zwischen sehr gut abgehangen oder haben aufgehört zu riechen. Ja, es ist wirklich so. Ich habe in der Sprache noch ein konkretes Beispiel, wo man wirklich sieht, dass es, ja, das hat schon lange aufgehört zu riechen. Und das heißt natürlich, alte Software heißt, ganz logisch, man kann davon ausgehen, da sind irgendwelche Bugs drin, die natürlich keiner behoben hat, die aber diverse Leute kennen. Und meistens sind das vielleicht Leute, denen man vielleicht nicht unbedingt Zugang aufs Heimnetz geben möchte. Weiß man ja nur. Richtig lustig wird es dann, wenn das Problem nicht nur einfach Softwarefehler sind und entsprechende Angriffsstellen, sondern direkt konkrete Hintertüren. Dann hört der Spaß auf. Auch sehr beliebt sind solche Sachen wie Standard-Logins, die da fest codiert sind und mit entsprechenden Einlogin-Diensten aufwarten. Um eine kleine Horrorgalerie zu nennen. Es sind vor einer Weile 13.000 Asus N66 gehackt worden. Das sind so Home-Router-Kistchen von Asus gewesen. Asus hatte da so ein Webportal-Service oder irgendwas drauf. Das ist ja natürlich verwundbar gewesen. Asus hatte auch Sicherheitsupdates versprochen. Dummerweise gingen die URL zu den Sicherheitsupdates ins Leere. Es gab also nie welche. Und da hat die FCC, die amerikanische Federal Communications Commission, die hat da die Telekommunikation reguliert, gesagt, okay, es reicht. Wir haben euch jetzt einen Hammer über die Birne. Und hat Asus dazu verknackt, für die nächsten 20 Jahre, alle 2 Jahre, einen Code-Audit zu bezahlen. Von einem externen Dienstleister. Nach Mutter, okay, jetzt reicht, ihr habt genug Warnung gehabt. Okay, jetzt kommt da der Bannhammer, jetzt gibt es natürlich eins auf den Nuss. Gut, wunderbar. Deshalb bekannt, dass die ganzen Dinge unsicher sind. Und ich habe da immer wieder gehört, ja, die Fritzbox, die machen das selber, die sind sicher. Nee, auch nicht. Beim Webinterface von der Fritzbox gibt es eine Code-Injection, kann man das übernehmen. Ganz besonders lecker ist das nächste Beispiel. Es gibt dieses Serco-Modem ist in verschiedenen Routern drin, als eine Komponente, und das hat eine versteckte Hintertür. Mit hartcodierten Zugangsdaten, da hat ein Dienst am Netz gelauscht und konnte man sich von außen anmelden. Nicht schön. Hat jemand gefunden, hat dem Hersteller gemeldet, Hersteller schickt einen Patch, der das fixt. Haben sich die Jungs das nochmal angeguckt und haben festgestellt, dieser Hersteller hat eine sehr seltsame Idee, wie man etwas fixt, was die nämlich gemacht haben. Die haben die Hintertür in einer Port-Knocking-Sequenz versteckt. Das heißt, man klopft auf ein paar Ports an, bong, 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 dann geht's, pop, geht die Tür auf. Das kann man so machen, muss man aber nicht. Kommt irgendwie nicht gut. Und auch ein allseits beliebter Kandidat sind dann solche Sachen wie festvertraute Zugänge. Also MikroTik und RouterOS hatten Default-User-Admin, der vermutlich auch das eine oder andere Recht hat auf der Kiste, leeres Passwort. Fortinet hat SSH-Zugang mit festvertrautem Passwort. Auch Juniper, also die Großen, hat ein festvertrautes Master-Passwort im ScreenOS. D-Link hat Cross-Site-Request-Forgery im Web-Interface. Und Ubiquiti Networks kann diesmal nichts selber dafür, das haben die ISPs vergeigt. Die Ubiquiti Networks-Kisten haben den Default-Zugang mit Default-Username und Passwort. Und die ISPs haben die Dinger mit diesem Remote-Zugang aktiviert und mit den Default-Credentials so ausgeliefert. Ja. Da fasst man sich langsam im Kopf. Und wenn man jetzt nach der Liste noch gut schlafen kann, empfehle ich die Lektüre der unten stehenden URL, dann ist wirklich Ruhe. Da sammelt jemand mit ganz großer Liebe und Begeisterung die ganzen aktuellen Bugs und das ist eine wunderschöne Horrorgalerie. Okay, ich denke, wir sehen, wir haben da ein gewisses Problem. Es ist alles kaputt. Also zumindest ab Werk. Nun, wir sind ja auf dem Linux-Tag und wir sind ja hier nicht nur die reinen Konsumenten, die brav kaufen und das so lassen, wie es ihnen gegeben ist, sondern wir wollen ja was ändern. Kann man. Rettung ist möglich und naht. Man sucht sich eine vernünftige Hardware und versucht sich da einen so vernünftigen Software-Stack und dann schmeißt die Werksfirmware runter, die sowieso Schrott ist, und packt was drauf. Was taugt? Open Source gewinnt damit Sicherheit, Stabilität und auch Features. Erstmal wollen wir überlegen, was wollen wir eigentlich hier überhaupt? Wir wollen einen robusten, zuverlässigen Internetrouter. Das Ding soll erstmal überhaupt funktionieren. Klar, wenn es nicht funktioniert, dann ist da ganze Sache, das ist Unsinn. Und das Gleiche für einen Wireless Access Point, weil wir haben ja eigentlich irgendwelche Wireless-Geräte, Tablets, Telefon, Laptop und so weiter. Wir wollen eine aktuelle Systemsoftware und einen aktuellen Kernel, damit zumindest wir nicht von 10 Jahre alten Bugs exploitet werden können. Sondern wenn dann schon jemand es schafft, einen Bug zu exploiten, dann muss es ein ganz neuer sein. Gut, das ist Pech, aber das ist dann weniger wahrscheinlich. Aber wenn man hier eine 10 Jahre lange Liste an Bugs haben, ja, okay, müssen wir nicht drüber reden. Und vor allen Dingen, wo auch Security-Updates regelmäßig reinkommen, denn sonst haben wir in 2 Jahren das gleiche Problem. Die Plattform sollte hinreichend sicher sein und uns vor diesen sogenannten Drive-By-Angriffen schützen. Was meine ich mit Drive-By-Angriffen? Das heißt, wo jemand einfach nur eine Herde von Bots hat, die auf bekannten Ports und nach bekannten Schwachstellen einfach ganze Netzbereiche abschreibt. Und vielleicht von 10.000 Routern finden sie 3, die machen sie auf. Ich rede nicht von jemandem, der ganz gezielt versucht, genau diese eine Kiste aufzumachen. Weil das ist eine ganz andere Kategorie. Wir wollen eine flexible, leistungsfähige Plattform und wollen vielleicht noch ein paar Bundesdienste haben, zum Beispiel einen transparenten Proxy, der uns Spam, Malware-Downloads und aus anderen Müll rausfiltert, VPN und so weiter. Kommen wir nun zu den Alternativen. Wir nehmen die Werksfirmware sind angeschmiert. Die Hardware an sich ist erstmal unproblematisch. Im einfachsten Fall nehme ich einen alten PC, den ich rumstehen habe, und packe da was drauf. Hab vielleicht schon vorhin eine Hardware. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt eine ganze Bandbreite an Hardware-Plattformen, sowohl für den Router als auch für den Access Point. Da kommen wir gleich dazu. Die Werksfirmware, wie gesagt, müssen wir nicht drum reden, weg damit, in die Tonne. Was wollen wir stattdessen nehmen? Wir nehmen, Linux, der Linux-Tag. Je nach was wir als Plattform haben, geht vielleicht auch eines der BSDs, aber der Hardware-Support ist meistens bei Linux deutlich breiter und besser. Nichts gegen die BSDs, aber ist leider ein Fakt. Zumindest was aktuelle Hardware angeht. Und okay, wir wollen Linux. Was nehmen wir? Nehmen wir da eine normale Distribution, Ubuntu, Debian, oder nehmen wir eine von den spezialisierten Router-Distros? Schauen wir uns an. Ganz wichtig ist, wir müssen natürlich die Kompatibilität zwischen Hardware und Software klären. Es bringt nichts, wenn ich sage, ich nehme den Router, weil er toll aussieht, aber dummerweise läuft da die Software, die ich habe nicht drauf. Nützt mir nichts. Okay, müssen wir aufpassen. Von der Software-Seite, also Open Source, wir erwarten, dass die Quellen auch wirklich verfügbar sind. Nicht einfach, ich kriege hier ein Binary und wie das Firmware-Binary und wie das zusammengebaut wird. Da hätte ich auch gleich bei der Werksfirmware bleiben können. Ich will natürlich wirklich sehen, okay, ich kann das zur Not selber zusammenbauen, ich kann zur Not auch reingucken, kann zur Not auch, wenn da in dem Standard-Image Sachen drin sind, die ich nicht mag, kann ich die rausschmeißen. Oder auch was hinzufügen, was nicht dabei ist, was ich aber gerne hätte. Es sollen wirklich sichergestellt sein, dass wir die Sicherheitsupdates auch wirklich kriegen und nicht, dass es nur ein Versprechen ist und dann tut sich im nächsten halben Jahr nichts. Also sollte schon jemand sein mit einem Track Record, okay, da kommt auch mal was Neues. Im Idealfall haben wir eine komplette Unix-Umgebung mit Router-Tools, wo wir wirklich vernünftig arbeiten können. Dazu Paketfilter, VPN, Shaping, der ganze Kram, der dazugehört. Wie sieht es an der Software-Seite aus? Es bietet sich wieder an, wenn die Plattform das kann, eine Standard-Distro, Debian, Slackware, Ubuntu, gut, vielleicht nicht unbedingt Ubuntu auf dem Router, weil es auch eher Desktop-orientiert ist, aber technisch ging es, wenn die Maschine das mitmacht. Oder halt die Router-Distros, da gibt es die bekanntesten OpenWRT, DWRT und Tomato, das sind so die drei großen, die eigentlich auch sehr viel Hardware unterstützen. Die BSDs muss man sehen und die Variation in der Hardware-Unterstützung ist natürlich gewaltig. So als generelle Richtlinien gilt, wenn ich einfach nur einen Access-Port hinstellen will oder einen extrem kleinen Router, der wirklich ganz knapp an Ressourcen ist, okay, nehme ich eine von den Router-Distros, weil die sind darauf ausgelegt, ohne RAM, ohne CPU und ohne Storage zu laufen. Na, fast jedenfalls. Ja, es gibt genug von den Router-Kisten, die haben vielleicht 4 MB Flash. Mir hat doch keiner gezeigt, wie man Debian 4 MB reinkriegt. Das läuft ja noch nicht mal drin. Also von daher muss ich dann schon was Kleines haben. Oder, ja. Und wie gesagt, wie schon erwähnt, das, was ich an Software haben will, diktiert die Hardware-Auswahl und umgekehrt. Da muss ich einen entsprechenden Weg finden, wo das für mich passt. So, grundsätzlich wir als lösende Aufgaben Internet-Router und Wireless Access Point. Und da gibt es zwei Ansätze. Entweder nehme ich eine Box, die alles in All-in-One macht. Da habe ich aber eine kleinere Auswahl an Plattformen, habe dafür für eine Kiste. Oder ich sage, ich mache das separat, suche mir einen guten Wireless Access Point und suche mir einen brauchbaren Router. Da habe ich mehr Hardware-Auswahl, kann das auch besser aufeinander abstimmen. Aber habe zwei Kisten. Muss man sich überlegen. Und das nächste ist, muss ich jetzt unbedingt was recyceln machen? Ich habe ja schon einen PC rumstehen und will aber kein Geld für ein Router-Kistchen ausgeben. Oder könnt ihr auch mal vielleicht den einen oder anderen Euro in die Hand nehmen und vielleicht was kaufen, was vielleicht nicht unbedingt so teuer ist? Ist eine Abwägungssache. Muss man sich überlegen. Ich habe mich an der Stelle dann für die Aufgabenteilung mit Neubeschaffung entschieden. Zur kleinen Hardware-Übersicht. Was wollen wir eigentlich von der Router-Hardware überhaupt haben? Erstmal, das Ding muss natürlich mindestens zwei Netzwerkkarten haben. Klar, eine nach draußen, eine nach innen. Besser wären drei, dann kann man nicht machen, eine nach außen, eine nach innen fürs verdrahtete Netz und eine nach innen fürs Wireless-Netzwerk. Warum? Kommt noch. Das Ding sollte auch ein bisschen RAM haben, so 256 MB sind so ein brauchbarer Anfang. Mehr ist besser, ansonsten kann es arg eng werden. Storage, wenn wir eine Standard-Distro draufpacken wollen, dann möchten wir schon mindestens 2 GB haben. Denn in, jetzt sagen wir mal, 250 MB oder sowas, fühlt sich auch ein knappes Debian nicht wirklich wohl. Und die CPU sollte natürlich schnell genug sein für den Uplink. Die meisten Router-Kistchen können so ein DSL mit 16.1 ganz gut abfackeln, aber wenn man zum Beispiel dann das Glück hat, irgendwo 100 Megabit zu bekommen, dann ist das Problem nicht das Netz, sondern kann es passieren, dass das Routerchen nur bei 20 Megabit sagt, ja, sorry, jetzt geht mir die Puste aus. Und da haben wir auch nichts gekonnt. Muss man drauf achten. Gut, die Auswahl ist natürlich groß. Wie gesagt, der einfache, der brutale Ansatz ist, ich habe da schon eine alte PC-Kiste, die sammelt hier Staub an, da stelle ich noch zwei Netzwerkkarten rein, ist gut. Kann man machen, heißt aber auch, das Ding ist groß, laut und frisst Strom ohne Ende. Es geht aber auch kleiner. Es gibt direkt so passende semi-embedded Router-Hardware, das fängt nur ein paar ganz kleine Marktübersicht, aus dem x86-Bereich gibt es ja die Alexa. Die alte Version hat eine AMD Geode, das ist so ein 500 Megahertz 486 Verschnitt, der reicht für VDSL, reicht, wie ich selber feststellen durfte, bei 100 Megabit nicht mehr. An 100 Megabit Leistung gibt die Geode bei etwa 40 Megabit Transferleistung auf. Ist einfach nur CPU dicht und mehr geht nicht. Und es gibt eine neue Version, die hat eine APU von AMD drin, 4 1 Gigahertz Kerne und ich habe es nicht getestet, aber ich gehe mal davon aus, die kann das locker abfackeln, 100 Megabit. Es gibt auch von Sycris kleine Kistchen, die sind auch mit den recht aktuellen Intels bestückt. Dann gibt es natürlich den ganzen Nicht-X86-Markt. Das fängt an mit einem Banana Pi BPR i1. Das ist direkt als Routerkistchen gedacht. Problematisch ist, dass bei dem alle Netzwerkinterfaces an einem Switch hängen. Das ist ein bisschen doof. Oder es gibt auch einen Edge Router Lite und eine ganze lange, lange Liste an fertigen Routerkistchen, die man befreien kann. Die Herstellerfirma rausschmeißt und was anderes drauf tut. Oder halt, wie gesagt, die nicht dedizierte Router hat ja alles, was zwei Netzwerkkarten hat, vielleicht noch eine dritte. Bei den Wireless Access Points muss ich überlegen, was will ich eigentlich? Reicht mir 2,4 GHz Netzwerk, weil das eh alle meine ganze Hardware kann? Oder will ich vielleicht 5 GHz Netzwerk, weil in meinem Umfeld schon 20 Wireless Netze aktiv sind und ich am 2,4 GHz Netzwerk einfach keinen Stich mehr sehe? Ist die Frage, kann meine Hardware das, kann mein Telefon das, kann mein Tablet das? Muss man sich überlegen, welche Wi-Fi-Standards will ich haben? Reichen mir die ABG oder will ich vielleicht unbedingt AC haben, weil ich es ganz schnell haben will und ich zufällig auch ein neues Tablet habe, was es auch kann? Wenn das Tablet nämlich ein bisschen alt ist, dann geht das auch nicht. Wie gesagt, das hängt ab, was man an Clients hinten dranhängen hat. Das hängt dann davon ab, was man an Bandbreite haben möchte. Wenn man sagt, ja, 15 Megabit reicht oder ich will unbedingt mehr haben. Okay. Reichweite ist das nächste. Habe ich jetzt nur eine kleine Einzimmerwohnung oder habe ich vielleicht ein Häuschen mit ein bisschen Garten rum und will vielleicht auch draußen im Garten noch ein Netz haben? Soll das Ding MIMO können, also parallele Streams? Wie viel Geld bin ich bereit auszugeben? Will ich sagen, also mehr als 100 Euro soll es nicht kosten? Oder sage, mach, was, Geld spielt keine Rolle. Schön wär's. Und das nächste ist auch Stromversorgung. Will ich unbedingt Power over Ethernet haben, damit ich nur eine Strippe zu dem Access Point hinziehe? Oder ist mir das vollkommen egal? Ziehe ich halt noch ein Stromkabel. Macht da nichts, sieht doch keiner. Muss man sich überlegen. Bei mir ist dann die Auswahl gefallen auf den Ubiquiti Edge Router Lite. So sieht das Ding verpackt und nackt aus. Besondere Aufmerksamkeit auf diese Ecke. Ich weiß nicht, ob man das so halbwegs sieht. Komme ich noch dazu. Das Ding hat 1, 2, 3 Netzwerkkarten und eine Konsole. Das ist schon mal ein ganz netter Anfang. Wie sieht das Ding ab Werk aus? Also das Ding ist auch als Airlight 3 bekannt. Von der Hardware steckt da ein Cavium Octeon drin. Das sind Dual-Core MIPS 64, 500 MHz, halbes Gigabyte RAM, 3x Gigabit. Das klingt doch eigentlich schon ganz nett und saftig. Da wollen wir doch bestimmt was mit anfangen. Netterweise hat er auch eine Cisco-Style-Konsole mit RJ45. Sprich, wenn man da so, sollte man so ein kleines babyblaues Kabel rumliegen haben dafür. Die ist auch mit 1.15.200 eingestellt, also auch einigermaßen schnell. Die scrollt dann nicht so im Klack-Klack-Klack-Modus. Hat auch netterweise einen Hardware-Watchdog drin, wo man sagen kann, wenn sich das Ding irgendwie softwareseitig aufhängt, kann man das automatisch resetten lassen und muss nicht jemanden hinschicken, zieh mal kurz den Stecker raus. Das geht automatisch, wenn das sein muss. Hat in meinem Fall noch nie zugeschlagen, die Dinge laufen einfach. Die Firmware läuft vom internen USB-Stick. Ja, ihr habt richtig gehört. Nicht von einem Flash, sondern das da ist ein interner aufgelöster USB-Port und das da hinten ist ein Stick, der da drin steckt. Das hat Vor- und Nachteile. Erstens ist es natürlich ganz offensichtlich mal ganz brutal die Billigheimer-Methode, weil es kostet in der Bill of Materials garantiert weniger, als die Flash-Chips für 2 GB drauf zu löten. Und einen USB-Port hat der Chip ja sowieso. Auf der anderen Seite hat es auch Vorteile. weil das macht nämlich das Austauschen der Firmware viel einfacher. Ich muss da nicht mit dem JTAG-Connector ran und Flash und da mühsam an den Flash rumfummeln, sondern ich ziehe einfach den Stick raus und habe da direkt einen Zugriff. Ist einfach nur ein normales File-System. Ja, wunderbar. Viel einfacher kann man es mir wirklich nicht machen. Nicht ganz. Es gibt ein paar Fallstricke. Okay, kommen wir zur Software. Was ist das konkrete Beispiel? Was da drauf läuft, nennt Ubiquiti Edge OS, deren Router-Firmware. Das basiert auf einem Vajata, was eine Linux-Router-Distribution ist, was seinerseits auf einem Debian basiert. Sollte das heißen, dass man Debian auf dem Ding zum Laufen kriegen kann? Ja, vielleicht. Jetzt wird es ein bisschen gruselig. Der Kernel ist ein 26.32.13. Und das meinte ich mit, hat aufgehört zu riechen. Den 26.32 haben die Kernel-Jungs wirklich Ewigkeiten mitgeschleppt. Ewigkeiten, bis es nicht mehr lustig war. Ich komme gleich. Und der ist seit Mitte dieses Monats ganz offiziell End of Life. Wo die Kernel-Menschen dann sagen, du warst mit dem 26.37.70, wirklich der letzte, den allerletzte, jetzt reicht's, Ende. Nehmt was Neueres. Die Debian-Version da drauf ist, hat ebenfalls, na sagen wir mal, gut abgehangen und sehr gereift. Das ist ein Squeeze. Selbst die Squeeze-Long-Term-Support-Version ist seit Ende Februar offiziell End of Life. Und das war vorher schon, bitte, nimm was Neueres. Okay, das ist interessant, aber das ist immer noch, bitte nimm was Neueres. Ja. Haben die wenigstens den Kernel gehabt? Nee, der muss auch ein neuer Kernel sein. Weil, wobei, nee, wie sie geht doch mit dem 36er.
Kann sein.
Ja. Interessant, aber gut, ich muss sagen, ich habe das Ding so wie es ist gekauft und habe mich gar nicht, und habe das Edge OS ohne es auch mal einmal anzugucken, gleich runtergeputzt und habe gar nicht erst mit Updates rumhantiert. Mir war klar, ich will das eh nicht haben. Von daher, was soll ich da Zeit für mich verschwenden? Aber danke. So, das Ding, was wollen wir damit machen? Das soll ein Router mit der Standardliste sein, CPU und RAM, fett ausreichend. Und ich hätte gerne einen Debian, weil ich das sowieso gerne verbaue.
Okay.
Schau mal, wie es damit aussieht. Stellt sich raus, wenn man auf den Seiten von Debian Nips Projekt nachguckt, ist KVM Octeon offiziell unterstützt. Der KVM Octeon ist auch vom aktuellen Linux-Kernel offiziell unterstützt. Das klingt doch gut. Nächste Frage ist, wie kriegen wir das Debian auf den OLED drauf? Ich hatte bereits gesagt, mit dem internen USB-Stick, der uns das Leben da einfacher macht. Okay, dann alle bereit machen zum Entern.
Enterhaken frei.
Wir machen das über den USB-Stick. Das Problem ist, der OLED ist, wir kommen in die Geschichte mit allen Embedded-Systemen, die sind alle ein bisschen speziell. Falls die den U-Boot seitdem nicht wieder aktualisiert haben, die original ausgelieferte U-Boot-Version, also der bootet über U-Boot aus dem Flash, ist leider ein bisschen speziell. Der mag nicht alle USB-Sticks. Der mag logischerweise die mitgelieferten, klar, sonst ging es gar nicht. Und er mag zum Beispiel auch den SanDisk Cruiser für 16 GB, der geht auch ohne Probleme. Und es gibt auf den Wiki-Seiten vom Gentoo-Projekt auch eine Kompatibilitätsliste, wo ein paar Leute sich mal hingesetzt haben und 5-6 Sticks gefunden haben, die funktionieren. Und das Problem ist nicht, dass die USB-Hardware in dem Ding so grottig wäre. Das Problem ist schlicht und einfach, ich sag's mal ganz besonders, Faulheit auf Seiten der Cavium/Ubiquiti-Entwickler, weil die haben den USB-Stick nicht sauber initialisiert. Wenn man nämlich die Kiste einmal übers Netz mit einem NetBSD oder einem Linux bootet und anschließend einfach nur rebootet, auf einmal erkennt er jeden USB-Stick ohne Probleme. Ja, das ist halt ein klassischer Embedded-Ansatz. Für uns funktioniert's.
Ship it.
Naja, okay. Fangen wir also mit dem ziehen den Stick raus, machen da auf der S, der hat zwei Partitionen, eine VFAT-Partition, da liegt ein Kernel drauf und eine X2-Partition, da liegt ein Squash-FS-Image drauf und ein bisschen anderer Kram. Machen wir uns dann Verzeichnis Root-FS. Und jetzt kommt schon die erste Falle. Ein Kernel 2632 kann ein JSON nicht booten. Das fliegt einem beim frühen Boot um die Ohren. Ich glaube, UDEF oder ähnliche Geschichten explodieren da, weil das JSON sagt, ich erwarte aber einen Kernel, der jetzt wirklich nicht der wirklich halbwegs aktuell ist. Ja? Nein, das ist kein System. Nein, auf dem Image, was da hochkommt, ist kein System, der am Laufen, sondern es ist Five-Image. Das habe ich gezielt verhindert. Ja, das JSON ist System 5. Dazu komme ich noch. Aber wie gesagt, Jesse geht nicht, okay, aber ein Wheezy geht. Okay, müssen wir halt ein Distro-Paket machen. Fangen wir an. Das Schöne ist, DeepoZip hat seit einer ganzen Weile eine Option --foreign. Das heißt, ich kann auf meinem x86-PC ein VisiRootFS für eine fremde Architektur erzeugen. Einfach DeepoZip sagt hier Architektur MIPS, verbose, damit wir sehen, was da los ist. Foreign, damit das Foreign sagt im letzten Endes nur, bitte die Postinstall-Skripte nicht ausführen, das machen wir später. Weil natürlich, wenn er das hier versucht, guckt mein Kernel den an, nee, MIPS-Binaries, geh weg, will ich nicht, kenne ich nicht, mag ich nicht. Okay, wir haben das gemacht, haben jetzt auf dem Stick ein halbfertiges VisiRootFS zusammengebastelt, Stick wieder rein, booten das EdgeOS, loggen uns an der Konsole mit den Default-Credentials ein, machen sudo su minus und dann sind wir root. Das ging ja soweit einfach. Okay, mounten das Ganze, machen einen Change-Router rein und dann schmeißen wir DeBootstrap Second Stage die ganze Postinstall-Geschichte an. Der rödelt eine ganze Weile und dann haben wir erstmal das soweit das Rootfest fertig gebaut, setzen ein vernünftiges Passwort, weil es bei Paterfort nicht ist. Dann müssen wir an die Init-Tab ran, unser einziger Weg, wenn das Ding rebootet ist, ist über die serielle Konsole. Das Ding hat keinen Bildschirm, das Ding hat keine Tastatur, es hat eine serielle. Und in der Standardinstallation ist die serielle Konsole nicht aktiv. Klar, ist ein Sonderfall. Also in die Init-Tab das Getty auf der T0 aktivieren, die anderen Gettys auskommentieren, weil die haben nichts, worauf sie lauschen können. Setzen den Hostnamen, wird vielleicht dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Change-Route verlassen, runterfahren. Okay. An der Stelle haben wir von dem EdgeOS eigentlich nur der einzige Grund, warum wir das EdgeOS an der Stelle gebraucht haben. Wir brauchen eine Ausführungsumgebung für die MIPS-Binaries, damit wir das RootFS weltweit bauen können. Im Prinzip hätte man das auch mit einem QEMU sich zusammenwirken können, mit einem handgestrickten. Aber ich muss ehrlich sagen, das war mir in der Stelle zu mühsam. Und wenn jetzt die Frage kommt, okay, aber was, wenn einem das EdgeOS da was reingeflüstert hat, kann man ganz einfach prüfen, indem man vorher eine Kopie von dem unfertigen RootFS macht und anschließend einen Diff drüber laufen lässt und guckt, ob die Änderungen, die man da findet, plausibel sind. Ich gehe in der Stelle einfach mal davon aus, ich setze keinen bösen Willen bei den Jungs voraus. Ansonsten kommt man zu gar nichts mehr. Okay, wir brauchen ein paar Daten von dem Ding. Datenextraktion vom Ubiquity-Stick. Wir greifen uns erstmal den Ubiquity-Kernel von den Jungs. Das Ding heißt vmlinux.64. Wir kopieren das RootFS raus, was wir eben fertig gebaut haben. Dann mounten das SquashFS und holen uns die Kernel-Module. Die brauchen wir nämlich. Greifen uns einen neuen Stick. Zwei Partitionen, einmal V4-Boot, einmal REST-X2. Wohlgemerkt X2, wir booten hier in 32. Da brauche ich mit X4 nicht anzufangen. Kernel wird auf die rein kopiert, RootFS und Kernel-Module auf die zweite Version, Standard-Image im Prinzip, Standard-Setup. Neuen Stick in oder 3 rein, booten. Nur ist es so, der 2632 hat sich ein bisschen hakelig, wenn er nicht die Umgebung findet, die ihm da per Kommandozeile gegeben wird. Der versucht, das SquashFS zu mounten, findet sich und sagt, ich habe keine Route, ich muss sterben. Okay, fein. Deswegen warten, bis dein USB-Stick erkannt hat, boot es mit Escape abbrechen, denn die zwei Kommandos reinpasten, wenn wir das so hochfährt, wie wir wollen. Nebenbei, der Kernel, den wir später fahren, den 4.4er, der hat damit keine Probleme. Ich muss also die Boot-Kommandozeile im Flash nicht ändern, muss das Flash an der Stelle gar nicht anfassen. Was nett ist, wenn man doch vielleicht mal mit EdgeOS später spielen will. Okay, wie fahren wir weiter vor im Basis-Setup? Erstmal das Ethernet-Modul reinladen, damit wir das Netz kriegen. Der Client, ich gehe mal davon aus, in dem Netz, wo ich bin, funktioniert DHCP. Wir packen so die Basispakete rein, setzen die FS-Tab auf. Wichtige Änderungen in der SSHD-Config. Und stellen sicher, dass wir beim nächsten Mal beim Booten automatisch ein Netzwerk kriegen. Dann rebooten wir zwischendurch mal. Das müssen wir eigentlich gar nicht, kann man so laufen lassen. Wir wollen einen neuen Kernel haben natürlich. Greifen uns die Build Essentials, greifen uns die Quellen für einen 4.4er, konfigurieren den passend. Wo man die Config dazu findet, kommt am Ende. Bauen uns das Paket. Das kann eine Weile dauern. 500 Megahertz ist jetzt nicht so die Welt. Der baut 3-4 Stunden daran im Schnitt. Installieren das Image und ganz wichtig, weil der Bootloader ja das Kernel-Image an einer anderen Position erwartet, als er das Debian-Package hinschmeißt, müssen wir uns den Farm-Nils darüber kopieren auf die entsprechende Position, rebooten und wir haben ein laufendes Visi. Okay, Wir wollen aber eigentlich was Neues haben. Also Abgriff Jesse. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, denn wenn man da nicht aufpasst, tritt man sich ganz unversehens ein System-D ein. Und das muss ja nicht sein. Also Aktionen ändern, Updates reinziehen, dann installiert man System5init Core und System-D Shim. Damit bleibt nämlich das System5init erhalten. Und dann kann man List Upgrade machen. Runterfahren, Route fest runterkopieren, Next4 drauf machen. Muss ich nicht erläutern, oder? Warum? FSTAP anpassen, mit nur R-Time mounten. Wir wollen dann schließlich, wir laufen ja von einem USB-Stick und wenn der ständig da drauf schreibt, die R-Times aktualisiert, dann geht er recht schnell kaputt. Also R-Time komplett abschalten, damit er ein bisschen länger lebt. Okay, wir haben jetzt ein Euler 3 mit einem minimalen Debian Jesse, auf dem können wir aufsetzen und das können wir jetzt an der Stelle so konfigurieren, wie wir es brauchen. Ein paar generelle Empfehlungen dazu, man sollte die Logfiles auf den Tempelfest schreiben lassen, um die Schreiblast auf dem Stick zu minimieren und dann kann man das mit dem Log-Rotate darunter schreiben lassen. Die SSH auf den Port anders als 22 legen, das ist keine Sicherheitsgeschichte, sondern es ist einfach nur den Lärm im Log reduzieren. Jemand, der wirklich nach der SSH sucht und Ports gemacht, der wird sie finden, egal ob die jetzt auf Port 22 ist oder auf Port 44. Aber wenn die nicht auf 22 ist, dann fällt der ganze Log-Spam weg von den 1000 Bots, die da mit der Liste von Default Username und Passwort, da probieren sich anzumelden, was ja sowieso nicht geht, weil wir es ja korrekt eingestellt haben. Aber ja, das ist wie gesagt keine Sicherheitsgeschichte, ist einfach nur weniger Nerv, weniger Log-Spam. Dann kommt ein DHCP-Server drauf, wir wollen ja einen Wi-Fi-Access-Point betreiben. Wichtig, dem sollte man sagen, dass er bitte schon nur an dem Interface lauscht, wo auch der Wi-Fi-Access-Point dran ist. Bitte schon nicht draußen. Und vielleicht auch an dem Interface, wo unser verkabeltes Netzwerk dran ist. Falls man DSL hat, die PPPoE-Komponenten nachschieben, Paketfilter, Filterregeln, internes Interface auf statische Adresse setzen, vernünftigen Hostname setzen und damit man nicht weiter Amnesia heißt. Und dann, was man halt noch haben will, vielleicht ein Transproxy mit Filter, um Werbung und Malware und sonstigen Kram gleich rauszufiltern. Man weiß ja nicht, was man, wenn dann Windows-Client dahinter ist, braucht man sowas sowieso. Das hat man schneller Gäste im Netz, als man einem lieb ist. Ein OpenVPN aufsetzen. Und so weiter. Von da ist eigentlich alles möglich. Okay. Wir haben einen Router, wir hätten jetzt gerne noch einen Access Point. Da ist die Wahl auch bei Ubiquiti gelandet, auf den Ubiquiti Unify Access Point N300. Ach ja, den Edge Router gibt es bei, der wird momentan so für um die 120 Euro aufgerufen von Amazon. Oder 99 Dollar in Staaten, dass es geht. Der Access Point kommt auf die 65 Euro. Ist allerdings ein nettes Teil. Hat auch diesen lustigen LED-Ring, das sind zwei LEDs, eine gelbe, einen Satz gelbe, einen Satz grüne, die kann man mit OpenWRT so einstellen, dass je nach Inbound, Outbound Traffic eine andere Farbe blinkt. Man sieht so, hey, man hat eine Aktivitäts-LED. Wenn das Internet nicht geht, kommt man zumindest drauf gucken, es blinkert auch nicht. Also wirklich, ist vielleicht wirklich nicht, was nicht gehört kann. Das ist ganz nett. Okay, was ist da drin? Das ist ein Enterprise Access Point, so wird er zumindest verkauft und das merkt man dann auch an dem, was der kann. Der ist nur 2,4 GHz, also wenn man 5 GHz will, muss man leider sich was anderes suchen, aber reicht mir. Der kann halt MIMO, 100 Megabit Anbindung und verbraucht gerade mal 4 Watt. Ist doch nett, wird also noch nicht mal warm. Die Reichweite von dem Teil ist sehr gut, der hat eine ziemlich gute Abdeckung. Wird von OpenWRT vollständig unterstützt und die Umstellung ist recht einfach. Auf OpenWRT.org gehen, sich das entsprechende Image suchen, dann über das Webinterface von den Flashen rebooten, fertig. Dann konfiguriert man das Ding als Access Point über die Web-UI von OpenWRT und sagt ihm, du machst bitte kein DHCP, sondern machst das alles hinten. Der Hintergrund ist, man möchte ja vielleicht statische DHCP-Zuordnung und nicht einfach nur aus dem Pool. Und das ist bei OpenWRT einfach nur schmerzhaft. Es läuft darauf hinaus, dass man im Webinterface dann das alles von Hand reinklimpern darf. Ja, es geht auch mit der Kommandozeile, aber es ist auch nicht viel einfacher. Meine bevorzugte Lösung an der Stelle, okay, der Access Point macht gar kein DHCP, der reicht hinten auf dem Router durch. Auf dem Router läuft dann ein IEC-DHCP-Daemon und der hat eine saubere DHCP-Deconf und da steht das alles drin. Die kann man in Git committen und ist Ruhe. Lässt sich viel einfacher handhaben. Okay. Dann haben wir letztendlich ein Netz gebaut, was ungefähr so aussieht. Wir haben hier unser Routerchen, da ist die Wolke vom Internet, da ist unser vertrautes Netz mit Desktops und NAS und was sonst so rumspringt. der Wi-Fi-Access-Pointer aufs dritte Interface kommt und hier unser ganzen Wireless-Client, Tablet, Telefon, Laptop, weiß der Fuchs was. So, mal kurz zusammenfassen. Die Plastikrouter sind ab Werk kaputt. Punkt. Ist leider so. Sie funktionieren zwar im Sinne von, da kommt am anderen Ende Internet raus, aber sie sind halt in dem Sinne kaputt von, man weiß nicht, wer sich noch auf dem Ding tummelt. Und dass diese Router als Startpunkte für Angriffe und Service-Attacken benutzt werden, ist etwas, was schon seit Jahren gut beobachtet wird. Abhilfe ist möglich, Open Source macht es möglich, ermöglicht uns, was Vernünftiges nachzutun. Router-Distro oder eine Full-Size-Distro, je nachdem, was man braucht und was die Hardware kann. Und es gibt sehr viel Hardware. Man kann sich also eine stabile, sichere und offene Router bauen. Das Kernel-Image, die Konfiguration, der restliche Kram findet sich auf der URL. Ich habe da eine .config für ein 444 gebaut, Daemon Package und Kernel. Was noch folgt, ist ein Tar-Image vom RootFS und etwas ausführlichere, aufgeräumte Anleitung, wie man das selber umbaut, wenn man der Meinung ist, ich hätte vielleicht, wenn man meine Keylogger nicht haben möchte. Okay. Fragen dazu? Ja? Die Frage ist, wie schaut es aus mit Kabelmodem, ob man die austauschen kann? Meines Wissens sieht es da eher trauriger aus. Also man muss an der Stelle wirklich sagen, das Kabelmodem ist dann in meisten Fällen eine Blackbox, da läuft teilweise auch sehr obskurer Kram drauf manchmal. Und von der Hardware weiß man noch weniger, wenn man nicht wirklich sich hinsetzt und die aufmacht. Ich kann nur sagen, nimm das Kabelmodem als Übergangspunkt, nimm den Übergang zwischen Kabelmodem und Router und nimm den Router als quasi Frontverteidigung des Heimnetzwerkes. Ja, das nächste, ja, kam gerade der Kommentar, das Kabelmodem gehört meistens auch dem Kabelnetzbetreiber und die sehen es verständlicherweise nicht, wenn man da an der Software rumdreht und deswegen sollte man das vielleicht auch in Ruhe lassen und es einfach nur als magischen Übergangspunkt sehen, da kommt irgendwas ins Kabelmodem rein, hier fällt Ethernet raus und an der Stelle bewege ich mich.
Du hast in deinem beschriebenen Setup jetzt DSL eigentlich komplett ausgeklammert. Der Router hat ja kein DSL-Modem integriert, den du beschrieben hast. Ja. Das heißt, du hättest eigentlich da noch ein drittes Gerät in dem Aufbau, nämlich das wenigstens ein DSL-Modem oder ein DSL-Router, ja, der wiederum vor dem Router, den du zusammenstellst.
Das war mein früheres Setup in dem Fall. Die Frage kam, ich habe ja DSL komplett ausgeklammert, weil dann bräuchte man noch ein DSL-Modem oder ein Router davor. Die Situation ist an der Stelle, die Geschichte kam, ich hatte vorher ein DSL, hatte das Modem hier, was ich ganz am Anfang hatte. Das obere, das war so mein Router. Und halt in der Default-Konfiguration war das Ding schlichtweg unbrauchbar. Und aber Gott sei Dank konnte da den Modus, ich bin jetzt ein dummes Modem, ich weiß nichts von IP, und habe dann so ein kleines Alex-Kissen hintergeklemmt. Das ging lange gut. Und dann haben unser lokales Elektrizitätswerk Glasfaser verlegt und da hatte ich einfach 100 Megabit und dann konnte der Alex das nicht mehr. Und daraus ist die ganze Geschichte entstanden mit dem Earlight und da der Glasfaserübergabepunkt liefert mir Ethernet. Und wenn man halt DSL hat, wäre der Ansatz wirklich, man hat entweder ein separates DSL-Modem davor klemmen vor dem Router oder nimmt halt den alten DSL-Router und sagt, du bist ein doofes Modem, Punkt, Ende Gelände.
Oder man wählt die Möglichkeit, dass man in den einen Router nimmt, der eben selber ein DSL-Modem integriert hat.
Oder das.
Nur ja. Wie sieht da der Support mit OpenWRT und Co.
Das
aus?
Das kann ich jetzt ehrlich aus der hohlen Hand nicht sagen, aber OpenWRT ist sehr gut dokumentiert auf den Webseiten. Die haben recht ausgiebige Listen an Hardware, die sie unterstützen, inklusive auch eine ausgiebige Beschreibung, was ist in dem Ding drin. Wie gut ist es unterstützt? Welche Firmen, welche Softwarestände unterstützen das? Also da muss man dann wirklich einfach nachgucken. Da kann ich nicht wirklich nur auf die OpenWRT-Seite verweisen.
Jo, danke.
Ja. Ich vermute mal, das bleibt sich wahrscheinlich unterm Strich wahrscheinlich gleich. Weil, ich meine, der Access Point kommt auf 4 Watt. Den Earlight habe ich nicht nachgeguckt, aber da wird es vielleicht handwarm. Das ist jetzt eine sehr unwissenschaftliche Messmethode, ich weiß. Handwarm, also kann es nicht so viel sein. Aber ich meine, ich denke, wir reden hier wahrscheinlich unter 20 Watt für alles. Vermutlich deutlich weniger. Und ich muss ehrlich sagen, man macht das ja nicht wirklich des Stromverbrauchs wegen. Aber ja. Aber noch jemand?
Ein kurzer Nachtrag zu OpenWRT. Gibt es eine ganz hervorragende Table of Hardware, kann man mal googeln. Und dann wollte ich fragen, mein Setup sieht nun so aus, ich habe links neben meinem Schreibtisch eine Dose, Kupfer-Gigabit, da kommt das Internet rein. Ich brauche mich nicht um Modems kümmern. Was mich interessiert, ist die NAT-Performance. Und diverse Plastikrouter mit OpenWRT haben regelmäßig das Problem, dass die NAT-Performance so schlecht ist, dass sie mein Gigabit gar nicht durchreicht. Okay. Kannst du dazu was sagen? Hast du das mit deinem Edge-Router mal probiert?
Also die Frage war, das Setup ist, ich habe hier eine Dose, da fällt Ethernet als Übergabepunkt raus. Und das Problem bei den meisten kleinen Plastikroutern, die von OpenWRT unterstützt sind, ist, dass die NAT-Performance einfach nur grottenschlecht ist. Und man von der Anbindung, die man hat, nur ein kleines Fitzelchen noch nutzen kann deswegen. Die Frage ist, wie sieht das mit dem Setup hier aus? Die Antwort ist, Ubiquiti Networks bewirbt das Ding kann 1 Million Packets per Second. Das ist allerdings, wenn das Ding nur routet. Wenn man im Kleingedruckten nachliest, steht mehrere drin, ja, in dem Moment, wo das Ding filtern oder natten muss, wird es weniger. Ich habe das Ding an einer symmetrischen 100 Megabit Leitung hängen, die Leitung voll ausgelastet auf Wirespeed. Die CPU-Last ist erkennbar, aber unter 10%. Stört ihn nicht mehr dann. Mit iPerf habe ich den gebencht auf 600 Megabit. Reine Routing-Performance. Man muss dazu sagen, mit dem EdgeOS benutzt er die Hardware-Beschleunigung, die Chips vom Octeon. Und das Setup, was ich habe, ist einfach nur Upstream-Kernel, keine Firmware-Binaries. Und das heißt, ich kann die Hardware-Beschleunigung nicht nutzen. Das geht alles normal durch die CPU. 600, also ich denke mal, Gigabit wird er wahrscheinlich nicht schaffen, aber 600 Megabit sind offensichtlich drin. Ja, kleiner Nebeneffekt ist, das Ding ist ein Dual-Core und von der Hardware sind leider die ganzen Netzwerk-Interrupts auf den ersten Core fest verdrahtet. Hat Vor- und Nachteile. Nachteil ist, man wird begrenzt auf den Leistungsansibel-Leistung vom ersten Core. Das andere ist, man kann aber die Maschine mit Netzwerk-Traffic nicht CPU saturieren. Wenn ein Core zu ist, und hat man immer noch den zweiten Core, der ermöglicht, in die Maschine reinzukommen und eventuell was aufzuräumen. Vor- und Nachteile.
Okay, danke schön.
Okay, hier kam gerade ähnliches Setup, halt mit ein bisschen anderer Hardware, aber einfach auch beschlossen, okay, ich habe den Router, stelle ich jetzt auf dummes Modem um und danach ging keine DNS-Anfrage mit diesem mehr. TCP mehr. Ich muss ehrlich sagen, keine Ahnung, was die da machen. Das ist, ich weiß nicht, inwieweit es gibt ISPs, die da versuchen, DNS-Traffic abzufangen und umzubiegen. Oder es kann auch einfach sein, dass das Modem an der Stelle einfach nur Schrott ist. Vermute ich mal an der Stelle jetzt ganz spontan, ohne mehr darüber zu wissen. Ja, ich hab's, wie gesagt, das Ding da oben ist BitTorrent. Man dachte, greife ich mal die aktuelle Debian-DVD-Image per BitTorrent. Ha! Nach 10 Minuten ging's klack. Muss das Ding powercyclen. Wahrscheinlich Speicher ausgegangen. Okay, ganz da hinten.
Wie viel Zeit verwendest du für Updates von deinem Betriebssystem? Also einerseits vom Betriebssystem und andererseits
vom Kernel. Ah, gute Frage. Die Frage war, wie viel Zeit ich verwende für Updates vom Betriebssystem und vom Kernel und wie das Verhältnis ist. Für Betriebssystem-Updates ist die Zeit eigentlich minimal. Ich habe da einen Cronjob laufen, der ein Upget-Update-Upgrade-Download-Only macht und kriege dadurch dann die Mail und sehe, wann neue Pakete vorliegen zum Installieren. Und ja, das ist, wie häufig Debian das macht, ist vielleicht einmal die Woche 5 Minuten, tops. Und das und eigentlich sogar weniger. Also ist, ja, wenn man es reinfällt. Der Aufwand ist an der Stelle minimal. Und im Prinzip könnte man auch sagen, okay, ich will da gar nicht drauf gucken, ich mache jetzt einfach automatische Upgrades und vergiss es. Es gibt auch entsprechendes Tooling von Debian, wo die unintended Upgrades machen und es gibt und die Upgrades, die wirklich fragen, weil sie irgendwas ändern, die können nichts ändern, dann dir eine Mail schicken, guck mal selber rein. Also Software, System-Image kann man minimieren, Aufwand und Kernel, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe den Laufen, ich habe 3 von den Kisten. Ich habe einen als Core-Router, einen als Board-Router und einen als Entwicklungssystem und das ist einfach ein gewisser Spieltrieb, dass ich da ein bisschen am Kernel rumdrehe. Ich meine, das Kernel-Image, was ich auf der Webseite packe, hat es nicht, aber ich habe ein Dev-Image, wo man auch Schreib-Lesezugriff auf einen Flash bekommt zum Beispiel. Um um da vielleicht ein bisschen umzugucken. Also der Aufwand hält sich meiner Meinung nach Grenzen. Ich betreibe an der Stelle aus einfach privatem Interesse mehr Aufwand als strikt notwendig. Ja. Die Frage war, ob ich den Distro-Kernel von Jesse verwenden kann. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ich vermute es. Es gibt nämlich für Octon spezifisch auf Debian-Nips einen Kernel-Image. Das sind 3.19, glaube ich, oder was auch immer der aktuelle Debian-Jesse-Kernel ist. Also es gibt direkt einen Kernel für die Octons von Debian. Ich habe es mit dem nie probiert. Ich vermute mal, es läuft vermutlich, weil Octon offiziell unterstützt ist. Wäre ein Versuch wert. Damit spart man sich natürlich die Serverwartung vom Kernel-Image, das ist korrekt, ja. Ja.
Ich hätte noch eine Anmerkung. Was ich immer sehr attraktiv fand, ist entweder Denyhost oder Pay2Bun noch mit zu installieren. Das vergelt zumindest Angreifer und natürlich ja erstmal das Interesse, wenn die sozusagen nach 3 Minuten dann ausgesperrt werden
und geblockt werden. Hier kam gerade der Vorschlag, noch Denyhost und Pay2Bun mit reinzupacken. Ja, eins von beiden. Um halt Angreifern den Spaß zu verderben. Das Problem ist, das hat eine Tretmine. Wenn du dich aus demselben Netz von außen einbringen willst, aus dem jemand einen Angriff fährt, dann kommst du nicht mehr rein. Im Sinne von, klassisches Szenario, du sitzt in einem Hotel, die haben eine DSL-Anbindung oder irgendwas, willst dich da einloggen, die haben einen IP nach außen, im gleichen Hotel sitzt ein Spielkind, was zufällig einen Portscan macht und zufällig deine Kiste trifft, die macht Fail to Ban, macht zu und du kommst auch nicht mehr rein.
Gut, das ist dann sozusagen nur was für
weniger. Ja, aber ich meine nur, ich muss ehrlich sagen, das meiste von dem Kram ist ja wirklich nur eher Belästigung. Pack den SSHD auf einen anderen Port und dann fällt der Müll weg.
Ja, aber Apache und sowas wird davon ja auch, also wenn man es jetzt richtig...
Muss man sich überlegen, welche Dienste man nach außen anbieten will. Das ist die andere Seite. Weil alles, was man... Idealerweise bietet man auf dem Ding nach außen eigentlich nur eine SSH an, die abgesichert ist und der Rest ist über VPN erreichbar. So habe ich es gemacht.
Ja.
Ist Geschmackssache, ja.
Das ist auch nur ein Vorschlag gewesen.
Ja, freilich. Ja.
Als verfolgungswahnsinniger Mensch sage ich bei so einem Teil, das hat einen Port, da kann ich so ein Cisco-Kabel ranstecken, wozu ist da überhaupt SSH drauf?
Das ist ein gutes Argument.
Aber wie gesagt, das muss dann jeder für sich selber entscheiden.
Hier kam gerade der Paranoia-Ansatz, das Ding hat eine serielle Konsole, wieso ist da überhaupt eine SSH drauf? Im Prinzip... Ja, kann man so machen, kommt aufs persönliche Empfinden an. Mir ist es die Bequemlichkeit, einfach mit meinem Laptop auf dem Sofa sitzen zu können und an den Router ran zu können, ein bisschen wichtiger als der Aspekt, zumal du kommst eh nur mit Key rein mit meinem Setup. Und wenn du es geschafft hast, mir meine SSH-Keys zu klauen, dann habe ich ganz andere Probleme. Okay, noch jemand? Die Frage ist, wie sieht das mit Telefonie aus? Das habe ich bei mir an der Stelle ganz einfach dann gelöst. Ich habe mir von, keine Ahnung, irgendein Gigaset, keine Ahnung, wer baut die Gigasets? Weiß ich nicht. Siemens, ja. Siemens gelassen, ich weiß schon. Jedenfalls, von Siemens gibt es so ein Gigaset Voice-over-ITP-Telefon, das sieht aus wie ein normales DECT-Mobilgerät. Das hänge ich einfach in ein anderes Segment in meinem Netz. Und registriere das bei einem entsprechenden SIP-Provider, geht transparent, wäre in dem Fall auch großmuttertauglich, weil es sieht aus wie ein normales Telefon. Und funktioniert im Prinzip auch wie eins. Fertig. Ist die einfachste Lösung. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht, wenn man jetzt den Telekom-Anschluss da übernehmen will, ob da irgendwelche Schweinereien notwendig sind. Keine Ahnung, ich habe das Problem zum Glück nicht. Oh, klar, schon. Okay, bitteschön. Ist leider noch ein bisschen Work in Progress. Es fehlen momentan noch das Rudolfs-Image und die aufgeräumte Beschreibung. Liefere ich aber in ein paar Tagen nach. Ich war es ein bisschen unter Druck, den Vortrag fertig zu kriegen. Dachte, es wäre wichtiger. Okay. Ja, da kam gerade der Einwand, dass es zwar für Leute, die ein bisschen anhaben, ganz gut ist, aber für die breite Masse eher die Variante, lass das magische Kistchen laufen, mach die Auto-Updates von, sagen wir mal, AVM oder sowas an und sowas. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, die Zielgruppe ist hier auch nicht die breite Masse. Die Zielgruppe ist hier, ist, ich meine, das ist ein Linux-Tag und nicht eine Konsumententagung, wo man sagt, ich habe keine Ahnung, aber ich habe Geld und kaufe was. Sondern es ist ein Linux-Tag, wo man sagt, ich habe ein bisschen Ahnung, ich interessiere mich für die Plattform und das ist wirklich an der Stelle die Zielgruppe. Die breite Masse hat an der Stelle meiner Meinung nach einfach mal knallhart verloren. Kam gerade der Zweifel, dass an bestimmten User da regelmäßig Sicherheitsupdates reinkommen. Der Punkt ist natürlich auch, dass irgendwann der, selbst im Idealfall, wo der Vendor wirklich dahinterher ist und wirklich sicher Updates auch liefert und die beim Gerät auch angeschaltet sind, das sind ja schon mal zwei Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Irgendwann der Punkt kommt, wo der Hersteller sagt, ja, das ist jetzt alt, das unterstützen wir nicht mehr, kaufen Sie etwas Neues oder haben Pech gehabt und dann kommen halt keine Sicherheitsupdates mehr. Ja, das ist natürlich die andere Seite. So, wenn man was Eigenes draufpackt, kann man sagen, okay, wenn dann irgendwann Debian sagt, ja, Jesse ist jetzt deprecated, nimmt man die nächste, kann man ein Update fahren. Fertig. Ja.
Wie sieht das da mit automatischen Updates bei DDR-T
aus? Da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so geguckt, unter dem Aspekt, weil das Ding ja, sowieso im internen Netz ist. Es hängt, wäre ein Wireless Netz, über Wireless-Netz ansprechbar, aber es kommt da gelegentlich mal was, aber das ist meistens Bugfixes und so. Ich würde sagen, wir sind jetzt so ziemlich am Ende angekommen. Ich bedanke mich herzlich für euer Interesse und wünsche euch noch einen schönen Tag.